königlicher Skandal erschütterte ganz England. Der Prinz heiratete widerwillig eine Prinzessin, die er nie kennengelernt hatte, und die Beziehung war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ein unterdrückender und ehebrecherischer Ehemann führte zu einer verärgerten Prinzessin mit viel freier Zeit, und so begannen viele Jahre der öffentlichen Demütigung für beide. Was zu einem bitteren Kampf führte, der für den Rest ihres Lebens tobte. Bis einer von ihnen auf mysteriöse Weise verstarb. Und damit herzlich willkommen beim ersten Staffelfinale von See You in London, der Podcast. Dieses Mal werden wir bei See You in London die Geschichte von Caroline of Brunswick, Caroline von Braunschweig, der verletzten Königin von England, aufdecken. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, ich bin Sascha Berninger und Gründer von SeeYouIn.London. Auf meiner Webseite biete ich London-Reisetipps, Neuigkeiten, Reiseplanung und virtuelle London-Stories an. Wenn du schon einmal in London warst, einen Besuch planst, in der tollsten Stadt der Welt vielleicht lebst oder London einfach nur aus der Ferne liebst, dann ist dies der richtige Podcast für dich. Als königlicher Erbe gab es für George IV., den Sohn von König George III., nicht viel zu tun, außer herumzusitzen und Schulden anzuhäufen. George, der Erste in der Thronfolge, war ein extravaganter Mann, der sich für die schönen Dinge des Lebens interessierte. Er war besessen von der Innengestaltung und ließ den Buckingham Palace, die ursprüngliche königliche Residenz in London, sowie Schloss Windsor verschönern und gab sogar den unglaublich fantasievollen Royal Pavilion in Brighton als Rückzugsort an der Küste in Auftrag. George gab Unmengen von Geld für Kosmetika und Parfüms aus, um teuer auszusehen und zu riechen. Das schien zu funktionieren, denn während seines gesamten Erwachsenenlebens hatte er immer mehrere Mätressen gleichzeitig, was zu zahlreichen Gerüchten führte, dass er mehrere uneheliche Kinder gezeugt hätte, bevor er 30 Jahre alt war. Und ihm wurde der Ruf eines Weiberhelden zugleich. Während George sich frivol verhielt und seine Tage und Nächte durchfeierte, begann sein Vater, der König von England, Anzeichen dessen zu zeigen, was man als Wahnsinn bezeichnen würde. Er begann, mehrere gesundheitliche Probleme zu haben, die seine Ärzte im Nachhinein verwirrten. Und mit dem heutigen medizinischen Fortschritt könnte sein Zustand als Porphyrie beschrieben werden. Eine Krankheit, bei der der Körper das Nervensystem angreift, was zu Veränderungen im Gehirn führen kann. Aber niemand weiß mit Sicherheit, wie die Diagnose lautete. Dies bedeutete, dass der König nicht mehr in der Lage war, sein Amt wie früher auszuüben. Und obwohl das Parlament keine Geschäfte ohne die Zustimmung des Königs tätigen konnte, musste es sich über die königliche Regelung hinwegsetzen und einen königlichen Vertreter suchen. Auch wenn der damalige Premierminister William Pitt der Jüngere dagegen war, dass der kokette George die königliche Entscheidung traf, das House of Lords traf die Entscheidung und so begann seine Beziehung zur Regierung, die den Rest seines Lebens prägen sollte. Nachdem sich der König wieder erholt hatte, erklärte er sich damit einverstanden, dass der Prinz in seiner Stelle handeln sollte, falls er wieder einmal geistig verwirrt sein sollte. In der Öffentlichkeit genoss George kein hohes Ansehen. Sein extravaganter Lebensstil machte ihn bei den einfachen Leuten nicht beliebt und er war weitgehend unbeliebt. Um sich die Öffentlichkeit gefügiger und schmackhafter zu machen, musste er gleichberechtigt heiraten. Er wurde vom Parlament bestochen, das ihm eine jährliche Beihilfe gewährte, um ihn bei Laune zu halten und um seine Schulden zu begleichen. George hatte rund 160.000 Pfund Schulden, was heute umgerechnet ca. 20 Millionen Pfund wären. Und sein staatlicher Zuschuss reichte aus, um diese bequem zu begleichen. Es gab nicht viele Bewerberinnen für George, aber eine, die auffiel, war Prinzessin Caroline von Braunschweig. Um Georges Braut zu werden, mussten einige wenige Voraussetzungen erfüllt werden. Und zum Glück erfüllte Caroline all diese Voraussetzungen. Sie war mit 26 noch jung genug, um ein Kind zu gebären und galt noch als Jungfrau. Außerdem war sie protestantisch, da es für jeden anderen Glauben verboten war, in den königlichen Bereich einzutreten. Und sie musste aus einer königlichen Familie stammen. Ein vernachlässigbares Problem war, dass sie tatsächlich Georges Cousine ersten Grades war, da sie die Tochter der Schwester seines Vaters, Prinzessin Augusta, war. Das bedeutete, dass die Vereinigung, auch wenn sie moralisch fragwürdig war, für die Familie als Ganzes von Vorteil sein würde. Die Tatsache, dass sie verwandt waren, wurde übersehen, da Caroline finanziell und im übertragenen Sinne gut versorgt sein würde und der Prinz sein Bankkonto aufbessern konnte. Nachdem er die Nachricht erhalten hatte, dass eine Braut für ihn gefunden worden war, rief George aus, dass jede deutsche Frau so gut wie jede andere sei. Er war mehr daran interessiert, dass die Heirat schnell zustande kam, damit er sein Leben weiterführen und seine Schulden begleichen konnte. Er sollte jedoch bald erfahren, dass seine Annahme, alle Frauen seien gleich, eine zutiefst falsche Einschätzung war. Caroline wurde ohne großen Einfluss ihrer Mutter und ihres Vaters erzogen, aber sie liebte beide trotzdem. Sie war oft in ihrem Zimmer eingesperrt, ohne viel Unterhaltung, und sie durfte nicht einmal aus dem Fenster schauen. Ihr Vater hatte viele öffentliche Mätressen und hatte nichts dagegen, dass diese im Haus der Familie lebten. Er war alles andere als diskret, wenn es darum ging, sie von seiner Frau fernzuhalten. Und zum Unglück für Caroline war sie im Begriff, aus erster Hand zu erfahren, wie ihre Mutter empfand. Schon zu Beginn der Beziehung zwischen ihm und Caroline kam George nicht einmal auf die Idee, dass er seinen ausschweifenden Lebensstil aufgeben müsste, um eine glückliche Ehe zu führen. Stattdessen war er der Meinung, dass jede Frau, die ihn heiraten würde, sich dieser Tatsache bewusst sein sollte. Und sorgte dafür, dass Caroline genau wusste, worauf sie sich einließ. Caroline war leicht verärgert darüber, dass sie ihren Mann mit anderen Mätressen teilen musste. Aber die Vorteile der Finanzen und eines schönen Palastes überwogen die Nachteile des Aufenthalts in Braunschweig, wo es nicht sehr viel zu tun gab. James Harris, ein Mitglied des Parlaments, wurde damit beauftragt, Caroline aus Braunschweig zu holen und sie dem Prinzen zu übergeben. Caroline freute sich sehr darauf, Prinzessin von Wales zu werden. Aber sie äußerte ihre Bedenken hinsichtlich des ausschweifenden Lebensstils des Prinzen und sagte, sie habe mehrere Briefe von Personen erhalten, die dem Prinzen nahestünden, die ihren Verdacht bestätigten. Harris bestätigte, dass sie sich keine Sorgen machen müsse und dass alles in Ordnung sein werde, sobald sie nach England komme und den Prinzen heirate. Harris hatte erwartet, dass Caroline eine sittsame und ruhige Frau sein würde, da man ihr nachsagte, dass es ihr an Persönlichkeit fehle. Aber das entsprach nicht der ganzen Wahrheit. Caroline war ziemlich offen und nicht leicht zu kränken, was sich auch in ihrem unladylike Auftreten widerspiegelte. Sie kleidete sich extravagant und wandte sich von der restriktiven und bescheidenen Mode der damaligen Zeit ab. Und ihre Körperpflege ließ zu wünschen übrig. Anstatt dem Prinzen von Carolines ungewöhnlichen Charaktereigenschaften zu berichten, eilte Harris, der wusste, dass es dem Prinzen völlig egal war, wen er heiratete, mit Caroline nach England. Er wusste jedoch, dass es eine Sache gab, die der Prinz nicht dulden würde. Und das war Carolines ungewöhnlicher Geruch. Harris teilte Carolines Hofdame mit, dass sie sich deutlich herausputzen müsse, um dem Prinzen zu gefallen. Ihr wurde gesagt, dass sie wegen ihres penetranten Geruchs bessere Hygienemaßnahmen einhalten und vor allem besser riechen müsse, da sie ziemlich stechend sei. Außerdem müsse sie besser gekleidet sein, da ihre Kleidung für eine junge und elegante Prinzessin viel zu grell sei. Besser riechend war Caroline nun bereit, ihren Prinzen zu treffen. Und Harris nahm sie mit nach England. Caroline wurde nach London verschifft, wo man ihr ihre neue Hofdame vorstellte. Frances Villiers, besser bekannt als Lady Jersey, war eine Frau der High Society, die im Alter von 40 Jahren bereits Großmutter war und selbst 10 Kinder hatte, sodass sie am besten geeignet war, der Prinzessin bei ihrer Rolle als Mutter eines königlichen Erben zu helfen. Als Caroline in der königlichen Residenz ankam, wies Lady Jersey sie darauf hin, dass sie für ein Treffen mit dem Prinzen definitiv nicht angemessen gekleidet sei und sich umziehen solle. Lady Jersey legte ihr ein viel königlicheres Outfit vor. Aber Caroline war sehr verärgert über Lady Jerseys Bemerkung, dass sie schlecht gekleidet sei. Da sie jedoch wusste, dass der erste Eindruck, den der Prinz von ihr gewinnen würde, von großer Bedeutung sein würde, nahm sie das Kleid an. Sie akzeptierte das Kleid, trug aber weiterhin einen riesigen Federhut. Sie wollte sich nicht ganz an die Regeln halten, die man ihr vor ihrem Zusammentreffen gegeben hatte. Den beiden war nur ein einziges Porträt des anderen gezeigt worden. Und die beiden sollten mit dem, was sie sahen, zufrieden gewesen sein. Bei ihrem ersten Treffen warf Prinz George jedoch einen Blick auf Caroline und rief: "Bete, dass es mir nicht gut geht. Hol mir ein Glas Brandy." Drehte sich auf den Fersen um und floh. Auch Caroline äußerte sich abfällig über Georges Aussehen und meinte, er sei nicht so gut aussehen wie sein Bild. Später am Abend, in der Hoffnung, dass die beiden sich bei einem Candlelight-Dinner näher kommen würden, wurde eine kleine Feier veranstaltet, bei der die beiden in Begleitung von Lady Jersey und Harris speisten. Caroline unterhielt sich während des Dinners und sprach viel, erzählte Geschichten und war im Allgemeinen sehr laut. Das ärgerte George sofort und er war bestürzt über ihr Verhalten und fand sie geradezu abstoßend. Sie war nicht in der Lage, den Ton im Raum zu treffen. Und vielleicht war sie auch etwas betrunken. Caroline machte sich während des gesamten Essens über Lady Jersey lustig und äußerte sich unfreundlich über ihr Alter und ihre dralle Figur. Sie spielte auch darauf an, dass Lady Jersey Georges Geliebte sei, was allen am Tisch sehr unangenehm war. Harris war enttäuscht über Carolines Verhalten, da sie sich offenkundig vulgär verhielt und sich nicht an die sittsame und vor allem ruhige Art hielt, die er ihr vor ihrer Abreise aus Braunschweig beigebracht hatte. Der erste Eindruck von Caroline war es, der sie George sofort entfremdete. Und er bedauerte sofort seine Entscheidung, jemanden zu schicken, der in seinem Namen die Ehe arrangieren sollte. Nachdem er Harris gegenüber seine Bedenken geäußert hatte, wurde er höflich daran erinnert, dass sein Auftrag darin bestand, schnell eine Frau für ihn zu finden und dass er zu keinem Zeitpunkt aufgefordert wurde, ihren Charakter zu beurteilen, da er wusste, dass die Ehe schnell geschlossen werden musste, um seine Schulden so schnell wie möglich zu begleichen. Es wurde eine Erlaubnis des Königs eingeholt, damit die beiden heiraten konnten. Und nur 3 Tage nach ihrem Treffen wurden sie im St. James Palace vor dem Abend der Hochzeit getraut. Um seine Nerven zu beruhigen, gönnte sich George eine große Menge Brandy und musste während seines Gelübdes ruhig bleiben. Viele dachten, dies geschehe, weil er Caroline nicht heiraten wolle. Aber in Wirklichkeit verbarg der Prinz ein anderes Geheimnis. Er war nämlich bereits verheiratet. Im Jahr 1785, 10 Jahre vor seiner Heirat mit Caroline, hatte George Maria Fitzherbert, eine bürgerliche, ohne königliche Abstammung, geheiratet. Und zwar heimlich und ohne Erlaubnis des königlichen Haushalts. Der junge Prinz war besessen von Maria, die mit 27 Jahren 5 Jahre älter war als er. Maria war jedoch nicht ganz so angetan von George. Er versuchte mehrmals, sie zu heiraten. Aber sie lehnte seine Anträge ab. Die beiden hatten sich kennengelernt, nachdem Maria zum 2. Mal verwitwet war. Und ihr ein Vermögen von 1.000 Pfund pro Jahr, was heute ungefähr 52.000 Pfund entsprechen würde, sowie das eheliche Haus geschenkt worden war, was ihr ein verfügbares Einkommen verschaffte, mit dem sie sich in den oberen Gesellschaftsschichten bewegen konnte. So lernte sie George nach einem Opernabend kennen. Nach ihren ersten Begegnungen begann George, Maria zu folgen und bat sie, seine Geliebte zu werden. Maria wollte sich jedoch nicht mit so einem Leben als heimliche Mätresse abfinden und teilte ihm mit, dass sie von seinem Vorschlag nicht begeistert war. George erhöhte den Einsatz und machte ihr einen Heiratsantrag, der sie zu mehr als nur einer Mätresse machte. Doch seine Frau Maria war Katholikin mit 2 Ehen und es war Katholiken verboten, in die königliche Familie einzuheiraten. Und außerdem darf kein König ohne die Erlaubnis des Königs heiraten. Da sein Vater nicht gerade begeistert von seinem Sohn war, wusste der Prinz, dass dies auf keinen Fall erlaubt werden würde. Und selbst wenn der Prinz sie heiraten würde, wusste Maria, dass sie niemals öffentlich seine Frau sein könnte und somit auch niemals den Titel der Prinzessin von Wales erhalten würde. Der 22-jährige George liebte Maria so sehr, dass er ihr sogar zeigte, dass er bereit war, für sie zu sterben. Als sie ihn eines Tages nach einem weiteren robusten Heiratsantrag besuchte, wurde ihr ein liegender Prinz präsentiert, der blutüberströmt war und sagte, er habe sich für sie in den Bauch gestochen, um seine Hingabe zu ihrer Beziehung zu zeigen. George überreichte ihr dann einen Ring, den sie zwar annahm, den George aber als verbindliche Zusage für eine Heirat mit ihm verkündete. Wobei er Maria in eine Vereinbarung verwickelte, von der sie nicht gerade begeistert war. In Wirklichkeit war die Stichwunde, die er sich selbst zugefügt hatte, nur vorgetäuscht. Und er hatte lediglich eine alte Schorfwunde auf seinem Oberkörper aufgestochen und sich dann mit dem daraus resultierenden Blut den Bauch verschmiert. Eine berühmt-berüchtigte Selbstverstümmelung. Maria war sich bewusst, dass eine heimliche Heirat nicht das war, was sie wirklich wollte, und floh aus England nach Europa, um der Hochzeit zu entgehen. George drohte ihr, er werde seine königliche Abstammung aufgeben und England verlassen, um sie zu finden und sich damit jeder Chance berauben, in Zukunft König zu werden. Sie kehrte zurück und stimmte zu, ihn zu heiraten, um ihn daran zu hindern, seine königlichen Chancen zu ruinieren. Die beiden heirateten heimlich in Marias Haus in der Park Street in Mayfair, vor einem Kaplan, den George aus dem Schuldnergefängnis befreit hatte, indem er seine Schulden für ihn bezahlte. Da er wusste, dass er sich für die gute Tat des Prinzen gerne revanchieren würde, indem er die illegale Hochzeit durchführte. Die beiden waren nun verheiratet. Und keiner von ihnen wusste, dass sie bis zu Georges Tod 45 Jahre später verheiratet bleiben würden. Die Beziehung zu Maria war während ihrer gesamten Ehe ein Wechselbad der Gefühle. Denn George tendierte dazu, seine Frau zugunsten einer neuen Geliebten, die er gerade hatte, zu vergessen. Trotzdem war er immer noch verheiratet und das bedeutete, dass er ein Verbrechen beging, indem er eine andere Frau heiratete. Erschwerend für seine neue Ehe kam hinzu, dass die meisten Hochzeitsgäste von seiner Beziehung und Liebe zu seiner neuen Braut, Hofdame Lady Jersey, wussten, die ebenfalls anwesend war, um mitzuerleben, wie ihr Freund eine Frau heiratete, der sie schon am ersten Tag ihres Kennenlernens direkt ins Gesicht gesagt hatte, was eine interessante und unglückliche Zeremonie es mit sich bringen wird. Dennoch gaben sich die beiden das Ja-Wort. Und ihre Zweckehe war vollzogen. Nach der Hochzeit bestand die erste eheliche Hürde für George und Caroline darin, ihre Ehe zu vollziehen. Trotz ihrer offensichtlichen Abneigung gegeneinander und ihres offensichtlichen Mangels an Anziehungskraft, gelang es den beiden schließlich, sich zurückzulehnen und an England zu denken. Allerdings nicht in der Hochzeitsnacht, da George nach seinem Brandy-Genuss am Vortag zu betrunken war und im Vollrausch vor dem Kamin zusammenbrach. Doch am nächsten Morgen war die Tat vollbracht und Caroline wurde beim ersten Versuch schwanger, was für beide ein Glück war, da sie es nie wieder tun mussten. Schon 2 Wochen nach der Hochzeit waren George und Caroline einander überdrüssig. Sie weigerten sich, gemeinsam zu Abend zu essen. Und bald beschlossen beide, dass es das Beste sei, sich im Palast so weit wie möglich voneinander fernzuhalten. Da George's Schulden nun durch seine Vereinigung mit Caroline beglichen waren, setzte er seine üblichen Spielereien fort und machte auch Lady Jersey den Hof. Caroline hingegen war hauptsächlich allein und gelangweilt, da sie in England keine Freunde hatte und auch keine finden durfte. Da George sie im Palast einsperrte, schränkte der Prinz Carolines Besuch ein und ließ nur Gäste zu, von denen er wusste, dass es für sie langweilig werden würde, Zeit mit ihnen zu verbringen. Er beschränkte ihre Gesellschaft hauptsächlich auf alte Damen, deren Gesellschaft sie als unerträglich langweilig empfand. Um sie weiter zu bestrafen, durfte sie Zeit mit ihrer Hofdame Lady Jersey verbringen. Da die beiden sich aber gegenseitig verachteten, weil sie denselben Mann teilten, waren die Gespräche wohl eher rar gesät. Schwanger und allein hatte Caroline nichts anderes zu tun, als herumzusitzen und auf die Geburt des Kindes zu warten. Um ihre Langeweile zu vertreiben, begann sie, an die Zeitung zu schreiben, um ihnen ihre Misshandlung mitzuteilen und sparte nicht mit reißerischen Details darüber, wie der Prinz sie ignorierte. Die Zeitungen veröffentlichten die Briefe und bekamen Verständnis für ihre Situation. Sie stellten sich auf die Seite der vernachlässigten Prinzessin und sagten, sie werde wie eine Staatsgefangene behandelt. Das bedeutete, dass die Öffentlichkeit sich nun für die arme, einsame, schwangere Prinzessin interessierte Und George, der ohnehin schon unbeliebt war, wurde nun von seinem treuen Untertan verachtet. Caroline brachte am Morgen des 7. Januar 1796 im Palast ein Mädchen zur Welt und nannte es Prinzessin Charlotte Augusta. Caroline wurde ermutigt, das ihr zur Verfügung gestellte Personal, einschließlich einer Gouvernante, für die Betreuung ihres Babys einzusetzen. Und obwohl sie ihre Tochter abgöttisch liebte, wurde von ihr nicht erwartet, dass sie überhaupt viel Kontakt zu ihr hatte. Kurz nach Charlottes Geburt bekam George Fieber und dachte, er würde sterben. Um sicherzugehen, dass seine Wünsche im Fall seines vorzeitigen Todes befolgt würden, verfasste er sein Testament, in dem er Maria Fitzherbert sein gesamtes Vermögen vermachte. Er schrieb auch genaue Anweisungen für seine Beerdigung und für die spätere Beerdigung von Maria. So sollte sein Sarg aus dem Boden gehoben und die beiden inneren Wände der beiden Särge entfernt werden, um einen riesigen Sarg zu schaffen, damit die beiden für immer zusammen sein konnten. Außerdem ordnete er an, dass die Juwelen von Carolines Hals, die ihm gehörten, der Prinzessin Charlotte geschenkt werden sollten und für Caroline einen ganzen Schilling. Wenige Tage später erholte er sich vollständig von seiner Krankheit, konnte sich aber von der peinlichen Situation nie ganz erholen. Caroline, die nun durch die Tatsache, dass sie die Mutter von Prinzessin Charlotte war und daher von George nicht einfach oder schnell aus der Familie entfernt werden konnte, ermutigt wurde, begann den Prinzen zu schreiben und machte ihre Gefühle über die Scheinehe des Paares deutlich. Gelangweilt von ihrer Gesellschaft und der Zurschaustellung ihrer Beziehung, bat Caroline George, Lady Jersey aus ihrer Position als Hofdame zu entlassen. George schrieb zurück, um Caroline daran zu erinnern, dass sie von der außerehelichen Beziehung gewusst habe, bevor sie ihre Ideen geäußert hätte. Und er könne nicht verstehen, was das Problem sei. Caroline entgegnete ihm, dass er sich zwar uneingeschränkt amüsieren könne, sie aber nichts dergleichen tun dürfe. Und dass es für beide viel einfacher wäre, wenn er sich überlegen würde, ob er nicht einfach mit ihr befreundet wäre. George entgegnete, dass er es satt habe, dass sie sein Haus für ihn unausstehlich mache und dass er seine Zuneigung zu Lady Jersey fortsetzen werde. Caroline hatte genug gehört. Sie schickte George einen letzten Brief, in dem sie ihm seine Schwächen deutlich vor Augen führte und ihm mitteilte, dass sie sehr verärgert sein würde, sollte er versehentlich mit einer seiner Mätressen einen weiteren Erben zeugen. Auch George war am Ende seiner Kräfte und in seinem letzten Brief erklärte er, da sie sich in allen Fragen einig seien, sollten sie beide getrennte Wege gehen und den Kontakt ganz einstellen. Da Prinzessin Charlotte und die Ehe noch relativ jung waren, wurde keine Scheidung angestrebt, da dies dem in der Öffentlichkeit ohnehin unbeliebten Prinzen nicht gut bekommen wäre. Obwohl er von Caroline eine königliche Standpauke erhalten hatte, hielt George weiterhin an Lady Jersey fest und weigerte sich, sie zu entlassen. Caroline, die über die taktlose Art des Prinzen verärgert war, schrieb an den König, Georges Vater. Und da auch dieser seinen geckenhaften Sohn nicht mochte, stellte er sich auf die Seite der Prinzessin und ordnete an, Lady Jersey zum sofortigen Rücktritt aufzufordern. Den Zeitungen gelang es irgendwie, eine Kopie von Lady Jerseys entrüstetem Rücktrittsschreiben zu erhalten, das als eines der unangenehmsten Briefe beschrieben wurde, die sie je gelesen hatten. Die Quelle, die den Brief an die Zeitung geschickt hat, wurde nicht genannt. Aber man kann nur vermuten, dass eine verärgerte Prinzessin über den Brief gestolpert ist und ihn versehentlich in die Richtung der Times-Journalisten geworfen hat. Jeder wusste nun über die Beziehung zwischen George und seinen Mätressen Bescheid. Und die Öffentlichkeit verachtete ihn dafür. Wenn er ausging, wurde er ausgebuht, während Lady Caroline stets bejubelt wurde. Das ärgerte ihn sehr, da er der Meinung war, dass er die Bewunderung der Öffentlichkeit verdiente. Er langweilte sich im Palast und wollte etwas von der englischen Landschaft sehen. Caroline fragte den Prinzen, ob sie einen Urlaub machen dürfte. Aber da George paranoid war, wollte sie die Reise nutzen, um ihn im gesamten Land zu verleumden. Er lehnte ihre Bitte ab. George ordnete an, dass die Prinzessin auf absehbare Zeit im Palast eingesperrt bleiben sollte. Als Caroline diese Nachricht hörte, brach sie zusammen und bat um ein persönliches Treffen mit dem Prinzen, um ihre Bedenken persönlich vorzutragen, in einer wohlüberlegten Rede. Sie sagte ohne Umschweife, dass sie mit seiner Misshandlung fertig sei. Sie sagte, er habe sie nie als Prinzessin, als eine Frau oder sogar als Mutter seines Kindes respektiert. Und dass sie sich von nun an nicht mehr an seine Regeln halten oder unter seinem Befehl stehen würde. Nachdem George aus dem Mund einer Frau, die ihm nichts mehr zu geben hatte, mit seinen eigenen schlechten Verhalten konfrontiert worden war, drehte er sich auf den Absatz um und ging mit eingezogenem Schwanz davon. Nach nur 2,5 Jahren Ehe war es für das Paar vorbei. Und George beantragte die Scheidung mit Zustimmung des Königs. Doch sein Vater, der vielleicht wusste, dass Caroline verarmen würde, wenn sie aus der Familie entfernt würde, war mit dem Plan seines Sohnes nicht einverstanden. Stattdessen durfte Caroline den Palast verlassen, blieb aber verheiratet und als solche finanziell versorgt. Sie zog nach Montague House in Blackheath, im historischen Royal Greenwich, und war viel glücklicher, wenn sie vom Prinzen getrennt war. Und tun konnte, was sie wollte, wann immer sie es wollte. Caroline war wie eine neue Frau. Nachdem man ihr erlaubt hatte, die Enge des Palastes und die strenge Herrschaft des Prinzen zu verlassen, genoss sie ihre Freiheit sehr und konnte ihr Leben so leben, wie sie es sich vorgestellt hatte. Als man ihr den königlichen Titel anbot, veranstaltete sie Banketts, um neue Freunde zu finden. Sie machte vielen Männern den Hof und amüsierte sich prächtig, ohne dass George sie mit seiner drückenden Herrschaft überwachte. In der Zwischenzeit war George bedürftig und unfähig, allein zu sein. Und nun, da er weder eine Frau noch eine Mätresse hatte, die ihn unterhielten, wandte er sich an seine Ex, Maria Fitzherbert. Er schrieb ihr, dass er ihr alles geben würde, was sie sich jemals gewünscht hätte, wenn sie zu ihm zurückkäme. Und wenn das nicht genug wäre, würde er Selbstmord begehen. Maria muss beim Lesen von Georges Brief mit den Augen gerollt haben. Aber um ihn vor sich selbst zu retten, kam sie ihm zu Hilfe. Und die beiden waren wieder ein Paar. In den nächsten Jahren verlief die Beziehung zwischen George und Caroline ruhig. Er war mit Maria beschäftigt und hatte offenbar 2 Kinder mit ihr gezeugt, die nach Schottland verschifft wurden, weil man befürchtete, dass sie seinen königlichen Ruf gefährden könnten. Und Caroline beschäftigte sich damit, den weniger Glücklichen zu helfen, indem sie sich mit vielen Menschen aus der Umgebung anfreundete, die ihre Hilfe brauchten. Das Paar hatte sich das alte Sprichwort aus den Augen, aus dem Sinn verdient. Doch mit Hilfe einiger neugieriger Nachbarn drohten die Dinge unschön zu werden. Caroline schien sich im Blackheath prächtig zu amüsieren und war in Bezug auf die Männer, denen sie den Hof machte, nicht zimperlich. Dem Prinzen wurde eine Liste mit den Namen aller ihrer Liebhaber zugesandt, die von ihren Nachbarn Lord und Lady Douglas im Montague House gesehen worden waren. Der Innenminister Lord Liverpool erhielt die Liste und nahm sie mit zum Prinzen, um ihn über Carolines Verhalten aufzuklären und ihm seinen Verdacht mitzuteilen, dass Caroline möglicherweise ein Kind mit einem dieser Männer hatte, da nun ein Baby in ihrem Haus lebte. Auf der Liste standen namhafte Herren wie Sir Thomas Lawrence, ein Maler, George Canning, ein Parlamentsabgeordneter und zukünftiger Premierminister, Admiral Sidney Smith, ein Marineoffizier, Captain Thomas Manby und Henry Hood, der Sohn eines hoch angesehenen Marineoffiziers. Aber die Beschwerden hörten damit nicht auf. Lady Douglas erzählte Lord Liverpool auch, dass sie eine schreckliche Nachbarin sei und ihnen oft belästigende Briefe und anzügliche Zeichnungen schicke. Bei einem Besuch bei ihr sagte Lady Douglas, dass sie von der Prinzessin unangemessen berührt worden sei und dass sie nicht verstehe, wie Caroline mit so vielen Männern befreundet sein könne, ohne mit jedem von ihnen eine Liebesbeziehung zu haben. Lady Douglas wies auch den Verdacht zurück, Caroline habe ein uneheliches Kind bekommen und sagte, die Prinzessin selbst habe ihr gesagt, sie sei schwanger. Caroline war kinderlieb und nachdem sie ihre liebste Charlotte im Palast zurücklassen musste, um sie von Kindermädchen betreuen zu lassen und nur gelegentlich Besuch empfangen durfte, begann sie Waisenkinder in Pflege zu nehmen und dafür zu sorgen, dass sie eine Ausbildung erhielten und gut versorgt wurden. Eine Mutter, eine berufstätige Frau namens Sophia, hatte die Freundlichkeit der Prinzessin erkannt und nahm ihr großzügiges Hilfsangebot an. Um ihr Baby William im Montague-Haus betreuen zu lassen, wo er nie hungern musste und jederzeit besucht werden konnte, wenn sie wollte. Das Personal des Hauses wurde im Rahmen einer geheimen, von der Regierung eingesetzten Kommission, der sogenannten Delicate Investigation, verhört, in der Hoffnung, dass Caroline, sollte sich herausstellen, dass sie gelogen und ein uneheliches Kind gezeugt hatte, vom Prinzen geschieden und von der königlichen Gehaltsliste gestrichen werden könnte. Die betreffenden Bediensteten hielten sich nicht damit zurück zu erzählen, was sie im Haushalt erlebt hatten. Eine schilderte ausführlich, wie sie Caroline und Admiral Sidney in einer so kompromittierenden Stellung entdeckte, dass sie in Ohnmacht fiel. Eine andere erzählte eine ähnliche Geschichte. Ein anderes Dienstmädchen erzählte, sie habe Caroline sagen hören, sie könne leicht schwanger werden und niemand würde es merken, wenn sie es täte. Schließlich meldete sich Williams Mutter, als sie von der Befragung erfuhr, um mit den Behörden zu sprechen. Sie sagte, dass Caroline ihr gesagt habe, der Junge würde wie ein Prinz erzogen werden. Und da sie dachte, dies würde ihr Kind aus der bitteren Armut befreien, in der es sich befand, stimmte sie zu und übergab ihn ihr und war dankbar für ihre Wohltätigkeit. Wobei die Herkunft des geheimnisvollen Babys geklärt wurde. Die Ermittlungen der Abgeordneten wurden eingestellt und die Kommission wurde aufgelöst. Doch wieder einmal griff die Presse die Geschichte auf und George geriet wegen seines Umgangs mit der Prinzessin in die Schusslinie der Öffentlichkeit. Im Laufe der Jahre ignorierte die königliche Familie Caroline weiterhin und hielt sie auf Distanz. Sie langweilte sich zunehmend in ihrer Abgeschiedenheit und amüsierte sich mit immer unverschämteren Verhalten. Sie begann sich immer exzentrischer zu kleiden und ihr Bedürfnis nach Vergnügen begann die oberen Ränge zu verärgern. Ihr aufbrausendes Verhalten wurde als zu extravagant für eine Prinzessin empfunden. Und als der Prinz davon erfuhr, war er empört, dass seine Frau sich so verhielt. Zumal er immer noch die Rechnung bezahlte. Carolines Verhalten gefiel der Öffentlichkeit weiterhin und sie hatte das Gefühl, dass sie nicht über ihnen stand. Im Gegensatz zum Prinzen war sie vertrauenswürdig, was Georges Hass auf sie nur noch verzehnfachte. Zu dieser Zeit verschlechterte sich der Zustand von König George III. Immer mehr und sein geistiger Zustand führte dazu, dass er in seiner Fähigkeit zu regieren unzuverlässig wurde. Das bedeutete, dass George nun in der Lage war, die von ihm gewünschte Position einzunehmen und erneut Prinzregent zu werden, um die Nachfolge seines Vaters anzutreten, bis dieser sich erholt hatte, was sich als unwahrscheinlich herausstellte. Eine der ersten Maßnahmen, die George mit seiner neuen Macht ergriff, bestand darin, Caroline das Leben weiterhin zur Hölle zu machen. Er schränkte ihren Zugang zu Prinzessin Charlotte noch mehr ein als zuvor und sorgte dafür, dass die beiden sich nie alleine und nie in Carolines Haus treffen konnten. Aber Caroline war nicht dumm und wusste, dass sie diese eingeschränkte Besuchsregelung gegen George verwenden konnte, um seine Grausamkeit ihr gegenüber in der britischen Öffentlichkeit erneut zu verstärken. Sie beauftragte einen Anwalt, Henry Brown, der einen wunderbaren Brief an George verfasste, indem er ihm mitteilte, dass die Besuchsbeschränkung nicht kampflos aufgehoben würde. Und da Caroline die Presse kannte, wusste sie, dass es besser wäre, den Brief direkt an die Zeitung zu schicken und zu veröffentlichen, damit die Öffentlichkeit genau wusste, was er vorhatte. Der Brief wurde in der Zeitung veröffentlicht und wieder einmal wurde George in der Öffentlichkeit als der gefühllose Mensch geoutet, der er war. Als die Schlacht von Waterloo und der Sieg über Napoleon 1815 stattfanden, gab der Prinz viele Partys, um zu feiern. Er lud jeden ein, der etwas auf sich hielt, außer Caroline, und zeigte damit erneut öffentlich seine Abneigung gegen sie. Da sie erkannte, dass sie nie als die Königin akzeptiert werden würde, die sie sein wollte, beschloss sie, England zu verlassen und ihren Lebensabend im Ausland zu verbringen. Als Prinz George erfuhr, dass Caroline London auf der Suche nach sonnigeren Gefilden verließ, feierte er mit seiner neuen Geliebten Lady Hartford, die nun Maria Fitzherbert ersetzt hatte, da sie wieder einmal von einer anderen Mätresse verdrängt worden war und sich mit dem Prinzen zerstritten hatte. Auf ihrer großen Reise hatte Caroline eine fantastische Zeit, in der sie durch Europa reiste. Doch die Engländer, die Caroline im Ausland begegneten, waren von ihrem Benehmen angewidert. In Briefen, die George erreichten, beschrieben sie ihm ihre Kleidung oder deren Fehlen in allen Einzelheiten. Ihre Kleidung auf Partys erregte oft großes Aufsehen, da sie in der Regel mit nacktem Oberkörper oder in äußerst unpassenden Kleidungsstücken erschien. Lord Liverpool, jetzt Premierminister, war angewiesen worden, Carolines Reise durch Europa genau zu beobachten, ihn über ihre Bewegung auf dem Laufenden zu halten und ihm zu berichten, wenn sie Schande über ihren königlichen Titel brachte. Liverpool erzählte von mehreren interessanten Kleiderwahlen Carolines gegenüber dem Prinzen. Bei einem Ball nach der Jagd ritt sie mit einem halben Kürbis auf dem Kopf zum Empfang. Bei einer anderen Veranstaltung trug sie ein schlecht sitzendes Kinderkleid, das ihr Dekolleté entblößte. Und bei einer anderen Gelegenheit wurde sie in der Öffentlichkeit in rosa wadenlangen Stiefeln und einem sehr kurzen Kleid gesehen, das viel zu viel Bein zeigte. Das war für die damalige Zeit respektabel, auch wenn Caroline weit weg in Italien war. Und der Prinz sich nicht um ihre Handlung hätte kümmern müssen, konnte er nicht umhin, sich an ihrem sorglosen Lebensstil zu stören. Und wieder veranlasste er eine weitere Untersuchung über ihr Verhalten, in der Hoffnung, genügend Beweise für eine Scheidung zu finden. Nachdem sie sich in einer geräumigen Villa am Comer See in Italien niedergelassen hatte, hatte Caroline eine neue Gruppe von Mitarbeitern aus der Umgebung, die sie wie eine Großfamilie behandelte. Sie aß mit ihnen zu Abend und sie wurden alle ihre Freunde. Es hieß sogar, sie habe sich in ihren Kutscher Bartolomeo Pigami verliebt. Einen großen und kräftigen Mann, der schnell aufgestiegen und nun ihre rechte Hand war. Er hielt sich oft länger im Salon der Prinzessin auf, als man es von ihm erwartete, was zu Gerüchten über eine romantische Beziehung zwischen den beiden führte, die bis zum Prinzen vordrang. Zu allem Überfluss zog Caroline nach einer besonders extravaganten und ausschweifenden Bootsfahrt um das Mittelmeer mit ihrem Personal und ihren Freunden auf dem Rücken eines Esels reitend und mit 200 Anhängern hinter sich in Jerusalem ein. Dann verkündete sie die Gründung des Carolinordens und ernannte Pigami zum Ritter von Malta. Vielleicht wusste sie nicht genau, wo sie war. Während sich Caroline und George über ihre unbedeutenden Unternehmungen zankten, erreichte sie die Nachricht, dass ihre Tochter, Prinzessin Charlotte, im Alter von nur 19 Jahren gestorben war. Charlotte hatte ihren geliebten Mann geheiratet und beide waren ineinander verliebt. Die beiden waren aufs Land gezogen, um dort in aller Ruhe und fernab von neugierigen Blicken zu leben und eine Familie zu gründen. Charlotte war überglücklich, als sie ein Jahr später erfuhr, dass sie schwanger war. Doch während der gesamten Schwangerschaft traten zahlreiche Komplikationen auf, die zu einer qualvollen 40 Stunden dauernden Geburt führten, bei der ihr Sohn tot geboren wurde. Und nur wenige Stunden später starb auch Charlotte selbst am Blutverlust. Und damit war die künftige Königin von England tot und das Land in einer Trauerzeit gestürzt. Das normale Leben in England kam für 2 Wochen zum Erliegen, um die Trauer um die arme Prinzessin und ihren kleinen Sohn zu beobachten. Die Geschäfte blieben geschlossen, die Schulen wurden unterbrochen und das ganze Land kam zum Stillstand. Sogar die Kriminalitätsrate ging zurück. Weder Caroline noch George nahm an der Beerdigung teil, da ihre Trauer zu groß und schmerzhaft war. Aber die Beerdigung war so gut besucht, dass die Trauernden aus der Kirche strömten und die Menschen noch lange Zeit danach schwarz trugen, um den Verlust der jungen Prinzessin zu gedenken. Caroline und George hielten sich an die vorgeschriebene Trauerzeit und hörten für kurze Zeit auf zu streiten. Aber es dauerte nicht lange, bis die Fehde wieder aufflammte. Mit Charlottes Tod hatte George die Chance verloren, seine königliche Abstammung fortzusetzen. Und nun drängte er darauf, sich von Caroline scheiden zu lassen, um wieder zu heiraten und einen Erben zu zeugen. Doch im Alter von 55 Jahren war die Wahrscheinlichkeit, dass seine jüngeren Geschwister dies taten, weitaus größer, da sich Caroline und George gegenseitig ihren Kummer über den Verlust ihrer Tochter aufbürdeten. Caroline und George begannen erneut eine Fehde und George schickte daraufhin immer mehr Lakaien aus, um sie auszuspionieren. In Italien berichteten sie, dass Caroline anzügliche Gemälde von sich selbst in Auftrag gegeben und an Bagami verschickt hatte, der sie mit Stolz in seinem Schlafzimmer aufhängte. Berichte von weiteren 85 vermutlich bestochenen Mitarbeitern und Bekannten bestätigten ebenfalls die Gerüchte über ihren Ehebruch. Dies hätte für den Prinzen eigentlich genug Beweise sein müssen, um ihr den Ehebruch endgültig nachzuweisen und die Scheidung zu erwirken. Doch zum Glück für Caroline war das Timing mit dem Tod von König George ausgezeichnet. Der Prinz versuchte zu verhindern, dass die Nachricht dem Tod des Königs Caroline erreichte. Aber sie hatte bereits wenige Stunden nach seinem Tod davon erfahren und das Rennen um die Rückkehr nach England war eröffnet. Da sie wusste, dass sie nun das Recht haben würde, neben George die Königin von England zu sein, machte sie sich auf den Weg zurück nach London, um ihren rechtmäßigen Platz auf dem Thron einzunehmen. In Panik schickte George einen Regierungsbeamten, Lord Hutchinson, um sie abzufangen und ausfindig zu machen. Kurz bevor sie den Hafen von Calais erreichte, wo sie an Bord eines Schiffes gehen sollte, um nach England zurückzukehren. Bram, Carolines Anwalt und Abgeordneter der Opposition, stellte sich erneut an ihre Seite und kam in Calais an, weil er wusste, dass die Prinzessin eine faire Vertretung und Schutz vor der Regierung des Königs brauchte. Caroline wusste, dass sie sich in einer unglaublichen starken Verhandlungsposition befand und hörte sich an, was Hutchinson zu bieten hatte. 50.000 Pfund pro Jahr wurden der Prinzessin unter der Bedingung angeboten, dass sie für den Rest ihrer Tage im Ausland bleiben und George und vermutlich auch jeden anderen, den er in Zukunft heiratete, nicht belästigen würde. Und dass auch er dasselbe tun würde. Außerdem wurde von ihr erwartet, dass sie den niedrigeren Titel der Herzogin von Cornwall annimmt, anstatt ihren rechtmäßigen Titel als Königin anzustreben. Caroline, die wusste, dass ihre Ausdauer im Laufe ihres Lebens mehr wert war als das, was der Prinz zu bieten hatte, beschloss weiterzugehen und ihren königlichen Platz auf dem Thron an der Seite von George zu suchen. Obwohl sie ihn verachtete, wusste sie, dass die Öffentlichkeit sie als Königin haben wollte. Und sie hatte nicht Unrecht. Auf ihrem Weg von Calais nach London wurde sie auf dem gesamten Weg von Dover nach Canterbury von einer 100-köpfigen Menschenmenge bejubelt. Und für alle außer George war klar, dass sie seine Königin werden würde. George erfuhr von dem Erfolg der Prinzessin auf ihrer Reise und da er wusste, dass Caroline nicht eher ruhen würde, bis sie gekrönt war, wusste er, dass er sich ihr auf jeden erdenkliche Weise widersetzen musste. Zunächst versuchte er, seine Krönung abzusagen und stattdessen eine stille Zeremonie im Palast abzuhalten. Aber Lord Liverpool meinte, das ginge nicht, da die Öffentlichkeit höchst verärgert wäre und es zu Aufständen käme, wenn er die Dinge im Untergrund abwickeln würde. Und das könne er als Premierminister nicht zulassen. George entgegnete, dass er sich nach einem neuen Posten umsehen würde, wenn Liverpool seine Scheidung nicht schnell in die Wege leiten würde. Mit diesem Ultimatum auf dem Tisch arbeitete Liverpool so hart wie möglich an einem Plan, der die Scheidung ein für allemal abschließen würde, um seinen Platz im Parlament zu retten. Die Öffentlichkeit war von der Aussicht, dass Caroline bald Königin werden würde, so begeistert, dass sich auf den Straßen Mobs bildeten, die ihr Lob sangen und überall ausgelassen feierten, wo sie hinkam. Und es kam zu einigen Unruhen, weil Gerüchte aufkamen, dass sie George nicht auf dem Thron folgen würde. Da die Regierung über die aufgebrachte Menge immer unzufriedener wurde, mussten sie darauf drängen, sie zu beruhigen, indem sie Caroline als bestätigte Ehebrecherin entlarvte, damit sie ihr den Titel vor der Krönung entziehen konnte. Daher verabschiedeten sie ein Gesetz mit dem Titel Pains and Penalties, Schmerzen und Strafen. einzig und allein darauf abzielte, Caroline ihren Titel zu entziehen. Georges Ehebruch wurde jedoch völlig ignoriert und er wurde überhaupt nicht vor Gericht gestellt. Er würde nicht einmal als derjenige erwähnt werden, der die Untersuchung beantragt hatte. Die Öffentlichkeit war verständlicherweise verärgert über diesen Umstand. Selbst die oberen Ränge, die die Königin und ihr unverschämtes Verhalten bisher verachtet hatten, waren der Meinung, dass dies einen Schritt zu weit ging. Zu Beginn des Prozesses wurde sogar Carolines engste Mitarbeiter auf die Anklagebank gerufen und über ihre Beziehung zu Pigami befragt. Fast 100 Personen berichteten über die Beziehung zwischen Caroline und Pigami. Aber die Zeugen wurden alle als nicht glaubwürdig eingestuft, da viele von ihnen unterschiedliche Geschichten erzählten und ihre Aussagen bei Gegenbefragung änderten. Der ganze Fall war in aller Munde und ganz England war an den Zeitungen kleben geblieben. Der Prinz wollte unbedingt Carolines schmutzige Wäsche vor der Öffentlichkeit waschen, in der Hoffnung, dass ihre Sünden zur Sprache kommen würden. Die meisten fanden jedoch den Prozess, die eine Prinzessin nicht erdulden sollte. Besonders, wenn jeder wusste, dass der Prinz viele Dinge hatte, vor denen er sich versteckte, empören. Unzählige Petitionen gegen den Prozess begannen zu kursieren, als Caroline von vielen Menschen besucht wurde, die ihre Behandlung durch den Prinzen für unglaublich frauenfeindlich hielten. Bram, der die Prinzessin vertrat, war davon überzeugt, dass viele der Bediensteten, die gegen Caroline ausgesagt hatten, im Gegenzug für Bestechungsgelder falsche Angaben gemacht hatten. Dies wurde auch in der Presse verbreitet. Die Berichte seien unzuverlässig. Und da die Bediensteten alle aus Europa stammten, seien sie auch unzuverlässig, da sie keine Loyalität gegenüber ihrer Hoheit und ihrer Souveränität zeigten. Der Prozess zog sich über 3 Monate hin, wobei Caroline jeden Tag anwesend war, während George sich im Schloss Windsor zurückgezogen hatte, um sich vor der Öffentlichkeit zu schützen. Das war gut für Brown, denn ohne eine adäquate Vertretung des Prozesses, die sich für ihn einsetzte, wurde der Prinz und seine Handlung gegenüber der Prinzessin unwidersprochen dargestellt. Schließlich wurde der Prozess mangels glaubwürdiger Beweise aufgrund des zunehmenden Drucks der Öffentlichkeit und eines einseitigen Falles beendet und der Gesetzentwurf zurückgezogen, was bedeutete, dass er im Unterhaus nicht zur Debatte stand und Caroline immer noch nicht vom Prinzen geschieden war. Sehr zum Ärger des Prinzen. Die Öffentlichkeit hingegen freute sich über den Freispruch und feierte 5 Tage und Nächte lang das Urteil. Da Carolines schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit gelüftet worden war, war es für sie ein hohler Sieg. Und der Prinz hatte es geschafft, die Einstellung einiger Leute ihr gegenüber zu ändern. Aber Caroline ließ sich nicht unterkriegen, sondern schwang sich wieder auf das sprichwörtliche Pferd und kämpfte weiter für das, was ihr rechtmäßig zustand. George plante nun seine aufwendige Krönung und setzte darauf, dass die Unterstützung der Öffentlichkeit für Caroline zu schwinden begann. Aber trotz seiner Bemühung, ihren Namen durch den Dreck zu ziehen, war dies nicht der Fall. In einem höflichen Brief wandte sie sich an den Prinzen, um ihn zu fragen, welches Kleid sie an diesem Tage tragen solle. Es überrascht nicht, dass sie keine Antwort erhielt. Aber ich bin sicher, dass der Rauch aus seinen Ohren wahrscheinlich meilenweit von Schloss Windsor zu sehen war. Um Caroline die Chance zu nehmen, der Krönung beizuwohnen, wurde der Plan gefasst, die Veranstaltung zu einer Veranstaltung mit Eintrittskarten zu machen. Und die Wachen wurden ausdrücklich angewiesen, niemanden ohne Eintrittskarte einzulassen. In der Annahme, dass ihre Eintrittskarte auf dem Postweg verloren gegangen war, traf die Prinzessin in der Westminster Abbey in ihrem Krönungsgewand mit allen königlichen Insignien ein. Als sie eintreten wollte, wurde sie von Wachen aufgehalten, die ihre Bajonette entgegenstreckten, um sie daran zu hindern, die Abtei zu betreten. Verständlicherweise protestierte sie und erinnerte den Herrn an der Tür daran, dass sie die Königin sei. Sie versuchte, durch mehrere Türen einzutreten, aber entweder waren sie verschlossen oder schwer bewacht. Die Menschen draußen standen und sahen zu, wie die arme Prinzessin von Tür zu Tür rannte und verzweifelt versuchte, hineinzukommen. Doch so sehr sie sich auch bemühte, sie gab schließlich auf und wurde von der erwarteten Menge ausgebuht, die sich, nachdem sie ihre Verzweiflung gesehen hatten, gegen sie wandten. Nach all ihrer Bemühung und Entbehrung war die Königin nun ein Niemand. Nur wenige Wochen nach ihrer öffentlichen Demütigung in der Abtei brach Caroline mit unerträglichen Bauchschmerzen zusammen. Die Ärzte versuchten, sie zu retten. Aber nachdem sie 3 Wochen lang das Bett hüten musste und sich ihr Zustand rapide verschlechterte, wusste sie, dass sie bald sterben würde. Ihre Ärzte gingen von einem Darmverschluss aus. Aber es kamen auch Gerüchte auf, dass sie vielleicht im Auftrag des Königs vergiftet worden war. Aber man kann nicht sagen, ob das stimmte. Sie bat Bram, die Vorbereitung für ihre Beisetzung in Braunschweig zu treffen, da sie in der Familiengruft bei ihrem Vater sein wollte und auf keinen Fall für alle Ewigkeit in England bleiben wollte. Sie sagte, sie wisse, dass sie nicht ohne Schmerzen sterben werde, aber sie wolle ohne Bedauern sterben. Caroline verstarb in aller Stille, umgeben von ihren Freunden in ihrem Haus in Hammersmith. Sie war 53 Jahre alt, als George von Carolines Tod erfuhr. Er befand sich an Bord eines Schiffes, das nach Irland fuhr. Er befahl, das Schiff mit Flaggen auf halbem Mast zu fahren. Ein Zeichen des Respekts ihr gegenüber. Und bei der Ankunft schien er in Hochstimmung zu sein, die auch in wahrer George-Manier gründlich war. Und ob dies aus Freude oder Trauer oder vielleicht einer Mischung aus beidem geschah, wird niemand je wissen. Als letzten Wunsch hatte Caroline ihre Freunde gebeten, eine letzte Tat für sie zu vollbringen. Als ihr Leichnam in ihrem Sarg lag und darauf wartete, für die Rückreise nach Braunschweig abgeholt zu werden, ließen ihre Freunde das Grabschild von der üblichen Bezeichnung Caroline of Brunswick in die wahrheitsgetreuere Bezeichnung Caroline of Brunswick, verletzte Königin von England, umändern. Um Carolines Leichnam in den hunderten Meilen entfernten Hafen von Harwich zu bringen, ordnete die Regierung an, dass sie auf einer ruhigeren Route abseits der Londoner Öffentlichkeit transportiert werden sollte. Es hieß, dies sei eine Vorsichtsmaßnahme, um den Sarg von den Banden der Revellers und Ne'er-do-wells fernzuhalten. Wahrscheinlich war jedoch, dass George seiner verstorbenen Frau möglichst wenig Aufmerksamkeit schenken wollte. Selbst im Tod war er noch eifersüchtig auf ihre Popularität. Am Morgen der Prozession versammelten sich die Menschenmassen und störten die Absperrung, sodass die Route geändert werden musste und die Prozession durch das Herz der Stadt führte. Männer zu Pferd, Militärs und Menschen aus aller Gesellschaftsschichten kamen zusammen, um Caroline einen letzten öffentlichen Auftritt zu ermöglichen. Als das Chaos immer größer wurde, drangen die Wachen des Zuges in die Menge ein und begannen auf die Menschen zu schießen, um sie zu vertreiben. 2 Männer, Richard Honey und George Francis, wurden von den Wachleuten angeschossen und erlagen ihren Verletzungen, woraufhin eine Untersuchung durchgeführt wurde, die zu keinem Ergebnis führte. Ein Denkmal, das von ihren jeweiligen Freunden und Kollegen finanziert wurde, steht immer noch für die beiden in der St. Paul's Cathedral in Hammersmith. Irgendwie schaffte es Carolines Sarg bis nach Hawaii. Und als ihr Leichnam auf das Schiff verladen wurde, um seine Reise zurück nach Deutschland anzutreten, wurde festgestellt, dass das Grabschild am Sarg entfernt worden war. Es wurde schließlich durch ein lateinisches Grabschild ersetzt, das in seinem Wortlaut weitaus gleicher war. Bei ihrer Beerdigung in Braunschweig bildeten 200 Trauernde einen Zug, um ihre Hoheit zu ihrer letzten Ruhestätte zu begleiten. Ihr prächtiger, mit rotem Samt bezogener Sarg wurde von 60 Frauen getragen, die Kerzen hielten und weiße Kleider mit einer schwarzen Morgenschärpe trugen. Sie trugen ihren Sarg in die Krypta der Kathedrale und legten sie neben ihren Vater. Es ist schwer zu sagen, was aus Caroline geworden wäre, wenn sie nicht zur Frau des Prinzen gewählt worden wäre. Vielleicht hätte sie sich mit einem ruhigen Leben in einer deutschen kleinen Stadt abgefunden, denn ihre Erziehung war restriktiv und bedrückend. Caroline veränderte zweifellos die Art und Weise, wie Frauen behandelt wurden, vor allem wenn es um ihre Scheidungsrechte ging. Frauen hatten bei Scheidung am meisten zu verlieren, da man einfach davon ausging, dass die Männer tun und lassen konnten, was sie wollten, ohne dass sie irgendeinen Rechtsbehelf einlegten. Aber Frauen konnten geschieden werden, wenn sie das Gleiche taten, was die Doppelmoral ins Rampenlicht rückte. Caroline wurde von ihrem Publikum verehrt und hat viel dazu beigetragen, das Gefühl zu vermitteln, dass Wohlwollen einer der Schlüsselfaktoren für die Zugehörigkeit zu einer königlichen Familie sein sollte. Und nachfolgende Prinzessinnen von Wales sind ihrem Beispiel gefolgt. Es ist unmöglich, keine Parallelen zwischen Carolines Leben und dem von Prinzessin Diana zu ziehen, die, obwohl sie den gleichen Titel wie ihr Gegenstück trug, fast 180 Jahre später ähnliche Demütigung durch die Boulevardpresse sowie durch ihre Kollegen und ihren Ehemann erleiden musste. Für Caroline mag ihr Leben schwierig und voller Herzschmerz gewesen sein. Aber sie machte das Beste aus einer schlechten Situation, gab denen, die sie unterdrücken wollten, so viel Gutes, wie sie bekam und lebte ihr Leben mit dem Ziel, die Prinzessin des Volkes zu sein. Und das alles, während sie einen fabelhaften Hut trug. Was für eine Geschichte, meint ihr nicht? Bevor ich euch den Sommer in London genießen lasse, kommen hier noch ein paar Events, die in den nächsten Wochen und Monaten in London stattfinden. Der Juni beginnt mit Trooping the Colour am 2.6. Erlebe, wie die Truppen der Household Division den offiziellen Geburtstag der Queen mit Trooping the Colour feiern. Einer fantastischen Militärparade, die seit 2 Jahrhunderten in London stattfindet. Entdecke paradiesische Dachlandschaften, Oasen im Stadtzentrum und die Gärten der Reichen und berühmt, wenn Grünflächen in ganz London während des virtuellen Open Garden Squares Weekend nur ein Wochenende lang geöffnet sind. Das Event steigt am 11. bis 12. Juni. In den vergangenen Jahren gehörten zu den teilnehmenden Grünflächen der Garten von 10 Downing Street, dem Wohnhaus des britischen Premierministers, der Heilgarten des Royal College of Physicians, die Gärten der William Morris Society, ein geheimer Garten neben Shakespeare's Globe in der 49 Bankside und der bewachte Gemeinschaftsgarten in der Tate Modern. Viele der öffentlichen Gärten bieten geführte Wanderungen, interessante Vorträge und Fahrradtouren sowie Unterhaltung und Essensstände am Wochenende. Fashionistas, aufgepasst! Die Juni-Ausgabe der London Fashion Week 2022 steht ganz im Zeichen der Mode und ist voll von geschlechtsneutralen Designs, Veranstaltungen, Shows und Tipps. Die Sommerausgabe der Londoner Modewoche umfasst in der Regel Vorträge, Veranstaltungen, Laufstegshows und mehr und bietet Unternehmen und Kreativen eine Plattform, um ihre Geschichten und neuesten Designs zu präsentieren. Das Programm der Londoner Fashion Week im Juni 2022 steht noch nicht ganz fest, aber auf cun.london halte ich dich aber auf jeden Fall auf dem Laufenden. Großbritanniens beliebtestes Renntreffen zieht die weltbesten Rennpferde, Jockeys und Trainer für 5 Tage hochkarätiger Rennen an. Zu den Rennhighlights bei Royal Ascot 2022 gehören die Diamond Jubilee Stakes, die Queen Anne Stakes und der Gold Cup. Es ist Großbritanniens wertvollstes Rennen, das sich das Treffen und das Preisgeld für die Woche auf Millionen von Pfund belaufen. Ein Hingucker ist natürlich die auffällige Mode, darunter viele kunstvolle Hüte, die bei Royal Ascot auch für viel aufgeregtes Geschwätz sorgen. Und wenn dir das noch nicht im Juni reicht, wie wär's damit? Triff Londons Top-Restaurants und Starköche bei Taste of London und genieße das ultimative Festmahl im Regent's Park. Stattfinden tut es vom 15. bis 19. Juni. Genieße die aufregende Atmosphäre in Wimbledon bei diesem großen Sportereignis, einem der 4 jährlich stattfindenden Grand Slam Tennisturniere auf der ganzen Welt. Los geht's mit Wimbledon am 27.06. und es endet am 10. Juli. Die Blumenliebhaber kommen natürlich auch nicht zu kurz. Genießt auf der größten Blumenschau der Welt beim RHS Hampton Court Palace Garden Festival 2022 wunderschöne gärtnerische Vorführung. Los geht's am 4. Juli und es endet am 10.7. Natürlich darf ein Ereignis in diesem Sommer nicht fehlen, also holt eure Krönchen raus, eure Diademe und dann lasst uns losgehen, den Buckingham Palace erkunden, einen der berühmtesten königlichen Orte der Welt. Die Buckingham Palace Summer Opening Tour beginnt am 22. Juli und endet am 2. Oktober. Besuche das Kia Oval und den Lord's Cricket Ground, um The 100 mitzuerleben. Eine Blockbuster-Sport- und Unterhaltungsveranstaltung, die du gesehen haben musst. Und die einen unvergesslichen Tag für Familie und Freunde jeden Alters garantiert. Wann geht's los? Am 3. August und sie endet am 3. September. Erlebe eines von Londons größten kostenlosen Kunstfestivals unter freiem Himmel mit Theater, Tanz, Kunstinstallation und Musik für alle Altersgruppen in Royal Greenwich und Ost-London. Das Greenwich and Docklands International Festival findet im August bis September statt. Jedes Wochenende an den Bankfeiertagen im August erwachen die Straßen im Westen Londons mit einer riesigen karibischen Party auf Europas größten Straßenfest zum Leben, dem Notting Hill Carnival, ebenfalls im August. Und zu guter Letzt haben wir noch die Totally Thames. Feiere die Themse und ihre Kultur mit einem Programm aus vom Fluss inspirierter Kunst, Touren und virtuellen Aktivitäten. All das findet statt im September diesen Jahres. Und damit, meine Lieben, sind wir auch schon am Ende angekommen. Ein wenig wehmütig bin ich ja schon, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich hoffe, diese und die letzten 8 Folgen haben dir gefallen. Und wenn ja, dann bewerte gern diesen Podcast, teile ihn mit deinen Freunden, Bekannten und anderen London-Verrückten. Und vergesse nicht, auf das Häkchen zu klicken, um dem Podcast zu folgen, damit du auch künftig alle weiteren News rund um CU in London erhältst. Mit CU in London geht es natürlich ab Oktober weiter. Da darfst du dich auf eine prall gefüllte Staffel 2 von CU in London freuen. Reisetipps und News gibt es natürlich auch während der Sommerpause des Podcasts auf meiner Webseite seeyouin.london. Und wie immer gilt, wenn du ein bestimmtes Thema in einer der nächsten Folgen haben möchtest, Fragen hast oder sogar selbst Teil einer Folge werden willst, dann besuche meine Website seeyouin.london und schreibe mir eine Nachricht. Über Facebook, Instagram und Twitter geht das natürlich auch unter seeyouinldn. Ich freue mich auf dein Feedback. Wir hören uns im Halloween-Monat Oktober. Habt einen ganz schönen Sommer. Macht London unsicher. Teilt auch gern eure Lieblings-London-Momente auf Insta mit mir. Und dann bis ganz bald. Cheerio!